Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man von 2007 bis 2018 die meiste Zeit in der ersten Reihe hier verbracht hat, kommen manche Erinnerungen auf. Und das Herz ist irgendwie sehr nah hier in Haiger. Und das freut mich, denn in der Überlegung, was ich heute weitergebe, habe ich natürlich mein Herzensthema auch gewählt, weil das natürlich dann auch die Möglichkeit ist, von Herzen was weiterzugeben, was irgendwo in den letzten 7 Jahren seit der Gründungsarbeit in Euskirchen tief verankert ist, und zwar die Frage, wer ist mein Mitmensch? Wer ist mein Mitmensch? So habe ich die Predigt auch überschrieben heute, und das ist irgendwo auch das Ziel der Predigt, dass am Ende du beantworten kannst. Diese Frage, die der Gesetzeslehrer nicht beantworten kann, konnte, als er Jesus fragte, na, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Mitmensch? Und ich glaube, bin fest davon überzeugt, und ich finde es sehr prophetisch, diesen Satz eben im Lied, als es dann hieß, überflute das Land mit Liebe, ist praktisch ein Steilpass für diese Predigt. Und wir wissen natürlich, dass es das braucht im Reich Gottes, dass irgendwie Nächstenliebe umgesetzt wird. Aber wie fangen wir an? Also wie wird das konkret? Und Lukas 10, ab Vers 25 ist der Text, der uns da die Antwort geben wird, hoffentlich. Zu den Top 10 der Geschichten in der Bibel gehört diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Daher setze ich voraus, dass diese Geschichte bekannt ist, aber der Vorspann, die einleitenden Verse, die haben es in sich. Und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung ab Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Bis dahin zunächst. Wir haben hier einen Gesetzesgelehrten, der die Schrift gut kannte. Also die ersten 2 Drittel der Bibel, das Alte Testament, das war ihm vertraut. Und trotzdem bewegte ihn eine Frage, und zwar eine sehr existenzielle Frage. Aber weil Jesus etwa 30 Jahre ist hier, in dieser Situation, und der Gesetzesgelehrte definitiv über 40, denn unter 40 bist du noch Jüngling, und Gesetzesgelehrter ist man dann eben älter, dann bist du älter und anerkannt, und deswegen kommt Nikodemus bei Nacht und sucht Jesus auf, weil das nicht so einfach ist, da so grundsätzliche Fragen zu stellen. Dieser Gesetzesgelehrte wählt einen anderen Weg, er versucht ihn. Also er provoziert ihn, er ist nicht ganz aufrichtig und formuliert die Frage so, Lehrer, ich glaube, das ist ironisch gemeint, Lehrer, Rabbi, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben, und verrät sich selbst bei dieser Formulierung, was er glaubt. Also was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Impliziert, dass er allen Ernstes, also er meint wirklich, es liegt an seinem Tun, ewiges Leben zu erben. Und diese Frage verrät, dass er diese noch nicht beantwortet hat. Das heißt, in seinem Innersten ist da noch diese Lücke, die geschlossen werden will. Dieses Puzzlestück, was noch fehlt. Was muss ich noch tun, damit es reicht? Und Jesus sieht ihn in seiner Not, weil wenn er nicht in Not wäre, müsste er nicht provozieren. Wenn er in sich ruhen würde, wäre er aufrichtig. Aber in seinem Versuchen kommt er mit dieser Frage, und es ist faszinierend, wie Jesus mit Gegenfragen ihn auf die Antwort führt. Er sprach aber zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Und konfrontiert den Gesetzesgelehrten mit seinem eigenen Bibelwissen. Na, was liest du? Und ganz, ganz richtig, so heißt es später, du hast recht geantwortet, richtig geantwortet, ganz richtig antwortet er jetzt hier mit dem Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, und das ist immer 100%. Ganzen Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzer Verstand. Nicht 99. 99 reicht nicht. Es braucht 100%. Und dann der zweite Teil des Doppelgebotes: und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus reagiert wie ein Lehrer, gibt praktisch volle Punktzahl, 15 Punkte, Note 1 plus. Du hast recht geantwortet. Und das geht einem Gesetzesgelehrten runter wie Öl. So, wer kann einen Bibelvers aufsagen? Wer kann die 10 Gebote aufsagen? Und wenn du das dann richtig gemacht hast, dann ist schön, wenn jemand sagt, das war richtig. Tu das und du wirst leben. Und ach, das ist raffiniert von Jesus. Wohlwissend, dass es ja nicht am Tun liegt, das ewige Leben zu erben. Warum, Jesus, sagst du aber, tu dies und du wirst leben? Allein dieser Satz lohnt, darüber nachzusinnen, sofern man daran interessiert ist, ein bisschen mehr Lebensqualität zu haben. Was meinst du, Jesus, wenn du sagst, tu das und du wirst leben? Jesus, der das Leben ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Also das Leben spricht gerade. Jesus, das Leben, sagt, tu das und du wirst leben. Das heißt, wenn wir genau hinhören und das mal für uns jetzt schon übertragen, rausgehen aus diesem Gespräch zwischen Jesus und dem Gesetzesgelehrten, sondern reingehen in das Gespräch Christus und ich, dann darf ich an der Stelle hellhörig werden und sagen, wenn das Jahr 2026 halbwegs lebendig sein soll, dann höre ich mal hier genau hin. Und ich will an der Stelle schon mal sagen, du selbst profitierst von dem Umsetzen der Nächstenliebe. Du selbst wirst am Ende des Jahres 2026 sagen, es war mehr Leben als 2025. Ich hatte Glückseligkeit. Und das sind halt diese Begriffe, die man selten hört, wie Herrlichkeit. Warum? Weil es wenig Glückseligkeit und Herrlichkeit auf dem Pausenhof oder Arbeitsplatz gibt. Und doch ist das, was Jesus verheißt, Leben in Fülle. Und nichts ist so attraktiv in der Evangelisation und Mission, ich kann nicht anders, als über diese Themen zu sprechen. Als erfülltes Leben. Wenn man dir abspürt, hey, er atmet, sie atmet. Und natürlich ist jetzt die Frage, wo ist der Knopf, den ich drücke, um zu dieser Lebendigkeit zu kommen? Ist das wieder so eine 12-Schritt-Methode oder 4 Schritte zum besseren Leben? Und da gibt es viele Ratgeber, gerade bei Social Media. Folgt mir, wenn ihr mehr Tipps haben wollt für die Bewältigung des Lebens. Und hier ist die Frage, was ist denn der Schlüssel zu diesem Leben? Und ich meine, das ist die Frage, wer ist mein Mitmensch? Wenn wir die beantworten können, sind wir ein ganz großes Stück weitergekommen. An dieser Stelle der Predigt mal einfach ein Denkkonstrukt, ein Bild, eine Vorstellung. Nehmen wir mal an, ich würde dir ein Ticket in den Himmel geben. Du selbst hast deins schon gelöst. Ist klar, dass es so ein Ticket nicht gibt. Aber nur zum Denken, ich habe ein Ticket für dich. Wem würdest du dieses Ticket als erstes geben? Nehmen wir mal an, heute Nachmittag um 15 Uhr würde Jesus wiederkommen. Wir haben heute den 5. Advent. Jesus kommt wieder und holt die Seinen ab. Und da sind noch ein paar, die sind noch nicht gläubig. Und du bist aber versöhnt mit Gott. Du bist safe, aber dein Mitmensch noch nicht. Wer ist dein Mitmensch? Und vor allem, wem gibst du das Ticket als erstes? In Johannes 1 ist interessant zu lesen, dass Andreas, nachdem er in die Nachfolge gerufen hat, sofort, da steht zuerst, seinen Bruder Petrus eingeladen hat. Oder Philippus, den Nathanael, zuerst. Also, der Gottesdienst ist vorbei, du hast noch 3 Stunden, wo gehst du hin und wem gibst du das Ticket als erstes? Wer liegt oben auf dem Herzen? Letztlich ist es eine Herzensfrage. Und dieser Gesetzeslehrer, er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Hätte man ihm ein Ticket gegeben, er würde erstmal fragen, ja, wer ist denn mein Nächster? Und da meine Frage an dich, wer ist dein Mitmensch? Tatsächlich ist das seit der Gründung unserer Gemeinde der höchste Wert. Es ist ja das Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der höchste Wert. Und so ist das. Es ist so geworden und daher kommen auch die Erkenntnisse, dass wir mit der Gründung der Gemeinde Euskirchen ziemlich alleine waren. Also wir waren alleine, wir hatten keine Mitarbeiter. Und dann bin ich am 1. Juli 2018, der erste Arbeitstag in der neuen Aufgabe als Gründer, hoch auf dem Dachboden ins Büro, habe meinen Computer hochgefahren, habe dann, wie ich das 11 Jahre hier auch gemacht habe, um 8 Uhr morgens meinen Arbeitstag begonnen, am PC geguckt, ob E-Mails da sind, wohlwissend, dass es nicht eine E-Mail geben kann, weil noch keiner mir geschrieben hat. Wir kennen ja noch keinen da in Euskirchen. Und dann hörte ich die Stimme meiner Frau, wie sie dann durch das Treppenhaus ruft: Schatzi, Gemeinde gründet man nicht am Schreibtisch, raus mit dir! Und ich sehe mich, wie ich meinen Computer runterfahre, mich selbst runterfahre, die Schuhe anziehe, zur Straße gehe und mich dann frage: Und jetzt? Und jetzt? Was tust du in so einer Situation, wenn das System nicht schon so programmiert ist, dass man in den Wegen wandelt, die andere zuvor bereitet haben, sondern übergeht in die Wege, die Christus für dich bereitet hat? Und welche Wege hat er bereitet für dich fürs kommende Jahr 2026? Ich freue mich, dass das heute der letzte Gottesdienst ist, dass ich eingeplant wurde für diesen Gottesdienst, weil dann kann man in den Tagen vor Silvester nochmal eine Idee mitgeben, die Vorsätze fürs kommende Jahr. Interessanterweise nimmt der Gesetzesgelehrte hier nur Bezug auf den zweiten Teil des Doppelgebotes. Ist es euch mal aufgefallen? Also er zitiert richtigerweise das Doppelgebot, aber dann, nachdem Jesus sagt, du hast recht geantwortet und tu dies und du wirst leben, rechtfertigt er sich selbst. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Und wer ist mein Mitmensch? Diese Frage oder diese Reaktion des Gesetzesgelehrten offenbart, dass er allen Ernstes glaubt, den ersten Teil des Doppelgebotes erfüllt zu haben. Also, liebe Gott und den Nächsten, naja, das mit Gottes Liebe passt schon, nur das mit dem Nächsten, da weiß ich noch nicht so recht, wer könnte es sein? Und da ist meine Frage, geht das überhaupt? Kann man Gott lieben? Das ist schon mal eine berechtigte Frage. Kann überhaupt jemand von uns Gott 100% lieben? Ich hatte in einem Seminar diese Frage gestellt, da hat sich jemand gemeldet, dann dachte ich, okay, wir können nachher mal beim Kaffee sprechen, ob das wirklich 100% ist. Also ist es überhaupt leistbar? Gott gebietet etwas? Und dann muss man natürlich auch fragen, können wir das überhaupt umsetzen von ganzer Seele, ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzem Gemüt? Ist das möglich? Und da bin ich mir sicher, und das wird auch der Abschluss der Predigt sein, dafür braucht es das Evangelium. Niemand von uns kann das Gesetz umsetzen. Also Gott gibt uns ein Gebot, liebe mich, wohlwissend, dass wir es nicht können. Dafür brauchen wir Jesus. Aber das kommt später noch. Ist klar, du kannst nicht einfach gebieten, liebe mich. Stellt euch mal vor, ein junger Mann würde einer jungen Frau sagen, du sollst mich lieben. Von ganzer Seele, ganzer Kraft. Dann wird das Mädel sagen, hey, weil du sagst, ich soll dich lieben, liebe ich dich nicht. Das geht nicht. Du kannst das doch nicht anordnen. Und daher ist es ganz schwierig, das zu lösen. Also es ist zu wenig, heute Morgen hier zu stehen und zu sagen, du sollst deinen Nächsten lieben mit einem moralischen Finger. Okay, das nehme ich mir vor. Für den 1.1.26, da beginne ich das mit der Nächstenliebe. Dann würde dein Nächster fragen, und warum nicht schon am 28.? So einfach ist es nicht. Wir können nicht sagen, das nehmen wir uns vor und dann setzen wir manche Dinge dann anders um, ja, sitzen eben nicht am Schreibtisch, sondern gehen runter zur Straße. Ja, und was ist, wenn an der Straße die Liebe auch nicht da ist? Wie beim Priester. Da kommt ja gleich die Geschichte mit dem Priester, dem Leviten, die sind an der Straße, die sind am Gottesdienst auf dem Rückweg irgendwo hin nach Jericho und machen einen Bogen um den Mann, der zusammengeschlagen worden ist. Und da noch einmal die Frage, wie kommen wir denn dahin, dass diese Liebe in uns zur vollen Entfaltung kommt? Denn Römer 15 sagt, die Liebe ist ausgegossen in eure Herzen. Letztlich haben wir alles, was wir brauchen. Das ist ja die frohe Botschaft, schon jetzt. Wir haben alles, was wir brauchen. Es ist ja nicht so, dass wir zu einer Konferenz fahren müssen. Wir müssen auch nicht eine Schulung machen, Schulungen besuchen oder einen Kurs, Nächstenliebe-Kurs. Brauchen wir alles nicht, ist alles schon da. Nur die Frage ist, warum kommt es in meinem Leben so wenig zum Ausdruck? Also, da ist noch Luft nach oben. Und auch das soll ja nicht heute Morgen die Entmutigung hier sein, hier, wir sind alle Versager darin. Sondern zu gucken, was ist das Schöne daran, sodass wir selbst profitieren. Tu dies und du wirst leben. Und so gehen wir mal rein und gucken mal, was könnte hier der tiefere, der Schlüssel sein. Also, der Gesetzesgelehrte glaubt, er hat das höchste Gebot zu 50% erfüllt. Die Gottesliebe ist da, aber die Nächstenliebe, die fehlt noch. Er weiß nicht, wer der Nächste ist. Geht das überhaupt? Und da glaube ich zu beobachten, dass mancher tatsächlich das auch so abhaken würde. Also Liebe zu Gott ist da, aber Liebe zum Nächsten. Kann man Gott lieben und den Nächsten nicht lieben? Geht das? Kann man Gott kennen und den Nächsten nicht kennen? Geht das? Und ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Damit offenbart der Gesetzesgelehrte letztlich, so hart es auch klingt, dass er Gott nicht kennt, wenn er den Nächsten nicht kennt. Am Kreuz von Golgatha drückt sich diese 100% Liebe aus, in der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Jesus ist gehorsam bis zum Kreuz. Vater, wenn es möglich ist, gibt es dann noch einen Plan B, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er ist gehorsam bis zum Kreuz, er liebt den Vater und gibt sein Leben hin. In gleicher Weise tut er es für wen? Für uns. Das heißt, die Nächstenliebe äußert sich am Kreuz maximal, 100%. Er gibt sein Leben für mich und für dich. Und somit ist die Liebe zu Gott verknüpft mit der Liebe zum Nächsten. Und das war mir viele Jahre gar nicht so bewusst. Wenn ich zurückdenke, ich saß 13 Jahre neben einem Nächsten links von mir und einem Nächsten rechts von mir. Ich hatte Mitschüler, die waren herausgefordert. Ich wusste, dass es manchen Mitschülern nicht gut geht. Ich habe so direkt oder indirekt mitbekommen, dass es Todesfälle in den Familien gab. Und da wünschte ich, ich könnte die Zeit zurückdrehen, sodass man dann nicht in die Schulklasse von 25 Mitschülern reingeht und dann im Gießkannenprinzip versucht, irgendwie alle zu lieben, sondern singular den Nächsten. Links oder den Nächsten rechts von mir, denn das höchste Gebot ist im Singular formuliert. Liebe deinen Nächsten und nicht liebe die Nächsten. Das ist ein Prinzip, was uns erstmal hilft, nicht uns zu verlieren in 2026, jetzt irgendwie alle Menschen viel mehr zu lieben als bisher, sondern das biblisch zu nehmen und zu sagen, wer ist singular der eine Nächste? Und das hilft mir persönlich ganz stark zu mich zu fokussieren, zu konzentrieren. Wir haben angefangen in Euskirchen für die Straße, in der wir wohnen, für 10 Parteien täglich zu beten. Euskirchen hat 60.000 Einwohner und jetzt könnte man von Haus zu Haus gehen, von Straße zu Straße gehen. Aber für uns war das dann erstmal klar, wir beten für die in unserer Straße. Da, wo wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, da sind wir Salz und Licht. Da werden wir am meisten von den Mitmenschen gesehen, also fangen wir an, täglich für sie zu beten und haben dann über die Jahre unser Herz dort verloren. Da entstanden tiefe Beziehungen, und das kann ich jetzt nicht ausführen, die dazu führten, dass wir dann wirklich merkten, ja, tu dies und du wirst leben. Wir selbst profitieren von dieser Lebensweise, weil wir gerne in diese Straße, Dr. Hildegard-Ziener-Straße, einbiegen, denn dort haben wir nicht nur ein wunderschönes Zuhause, sondern wir haben mindestens 4 Nachbarfamilien um uns herum, die jederzeit uns die Tür öffnen würden, mit denen wir gerne die Feiertage verbringen, mit denen wir gerne Geburtstag feiern. Und so kam es dann dazu, dass wir bei diesen Beziehungen auch die Möglichkeit hatten, das Evangelium zu verkündigen, aber jetzt nicht mehr mit einer Hidden Agenda, sondern zweckfrei. Denn die Liebe ist bedingungslos. Ich erinnere mich noch, anfangs hatte ich ganz stark in meinem Herzen dieses Bedürfnis, naja, wie komme ich jetzt beim Fußballgucken zum Evangelium? Ja, da müsste nur Lionel Messi über das Bildschirm laufen, dann wusste ich schon, von Messi komme ich auf Messias, das geht einfach. Und viele kennen mich, also Anknüpfungspunkte, um über das Evangelium zu sprechen, die sind schnell gefunden. Aber dann habe ich mich selbst dabei erwischt, dass ich gar nicht dem Mitmensch zugehört habe, sondern ich habe nur den Moment abgewartet, wenn ich dann meine Agenda platzieren konnte. Und da ist meine Frage hier, ist das Liebe oder ist Liebe nicht vielmehr zweckfrei, bedingungslos? Du gehst ohne Hidden Agenda in diesen Champions League Abend und wenn sich da was ergibt, dann weißt du, von wem es kommt. Und da mussten wir umkehren, Buße tun und zu sagen, Herr, wir gebrauchen unsere Mitmenschen nicht, sondern du gebrauchst uns für unsere Mitmenschen. Ich glaube tatsächlich, wenn die Liebe bedingungslos ist, entfaltet sie die höchste Kraft, die größte Kraft. Denn dann ist es Agape, dann ist es göttliche Liebe. Und bei der nächsten Liebe ist natürlich die Frage, was ist das Motiv, die Motivation? Warum schenkt mir mein Nachbar gerade Kekse zu Weihnachten? Warum habe ich gerade ein Paket vor der Haustür? Warum gibt mir jemand etwas? Und da sind wir alle kritisch. Was ist die tiefere Motivation des Liebens? Und wenn die nicht 100% rein ist, wird es nicht kraftvoll sein. Das sagt Paulus in 1. Korinther 13. Ohne Liebe ist alles Käse, in einer anderen Übersetzung. Also müssen wir gucken, wie können wir denn dahin, dass wir nicht darüber nachdenken, wir Familie Kröker, darüber nachdenken, wie kriegen wir unsere Nachbarn endlich in unser Gemeindehaus. Das ist nicht Liebe. Ich spreche hier offen, warum? Weil ich glaube, dass das höchste Gebot der Liebe gekoppelt ist an diesem Vergleich wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man merkt doch sofort, wenn da irgendwo ein Haken ist. Und ich selbst weiß, wie verletzend das sein kann, wenn jemand die Nähe zu mir sucht, aber einen Haken hat, eine Hidden Agenda hat, mich nur gebrauchen will. Dann werde ich doch hellhörig und sage, nee, das will ich nicht. Stellt euch vor, jemand in unserer Straße würde muslimischen Glauben leben und hätte dann dieses eine Ziel, mich zum Islam zu konvertieren. Würde sich mit mir treffen, mich einladen, damit ich irgendwann mal mich bekehre. Ich würde doch sagen, hey, du gebrauchst mich doch nur. Das ist nicht Nächstenliebe. Und so haben wir hier einen Moment, wo wir mal innehalten am Ende des Jahres und uns fragen, okay, wie kommen wir im Jahr 2026 in diese Gottesliebe, Agape-Liebe, die dazu führt, dass die Nächstenliebe dann kraftvoll ist. Indem er aber sich rechtfertigen wollte. Diesen Satz Nehmen wir uns auch mal mit. Indem er sich aber selbst rechtfertigen wollte, mancher wird an dieser Stelle sich fragen, warum, weil es ein Herzensthema ist, das fordert natürlich heraus. Dann fängt man an zu argumentieren, zu begründen, warum manches vielleicht so und so läuft und nicht so. Man rechtfertigt sich selbst. David, wenn du wüsstest, wie viel ich im Kalender habe, wie viele Verantwortungsbereiche ich habe, was ich alles noch tun muss und jetzt noch Nächstenliebe üben. Da könnte es sein, dass so eine Rebellion im Herzen ist, dass man dagegen ankämpft und sagt, nein, dafür habe ich nicht noch Luft dafür. Tu das und du wirst leben. Diese Rechtfertigung, diese Rebellion zeugt doch davon, dass das Leben noch nicht in seiner Fülle da ist, sonst würde man ja nicht so reagieren. Und dann wirklich ehrlich zu sein und zu sagen, vielleicht habe ich mich irgendwo verrannt. Vielleicht habe ich das Projekt oder die Organisation mehr ins Herz geschlossen als den Menschen. Vielleicht habe ich mich in meinen Ruf und meine Position verliebt und nicht meine Nächsten geliebt. Und dann zurückzugehen und zu sagen, Herr, letztlich ist es meine Frage, wer ist denn mein Nächster? Jesus lässt die 99 oder der gute Hirte lässt die 99 stehen und geht dem einen nach. Warum tut er das? Warum ist das für Jesus plausibel, die Menge in Lukas 5 stehen zu lassen und sich in das Boot des Petrus hineinzubegeben? Und fährt mit ihm in die Tiefe. Er geht in der Beziehung mit ihm in die Tiefe. Warum konzentriert er sich auf 12 und hat nicht am Anfang seines öffentlichen Dienstes direkt in die große Gruppe investiert, sondern in die kleine? Was ist das tiefere Prinzip? Ich erinnere mich noch, als wir klein waren und wandern waren. Meine Eltern haben 5 Kinder und wir waren irgendwo in den Bergen wandern. Und dann kam es so, dass irgendwann mein ältester Bruder weg war. Verschwunden war. Und wir dachten, naja gut, der ist jetzt 12, 11 Jahre, der wird dann irgendwann wieder kommen, sind weitergewandert und er kam nicht, bis mein Vater irgendwann mal sagte, bleibt jetzt mal alles stehen, bleibt bitte zusammen, ich gehe Rudi suchen. Und dann ging er ihn suchen und hat ihn dann tatsächlich gefunden, der ist die Böschung hinabgestürzt und er hatte überall Kratzer und Wunden und dann hat er ihn rausgeholfen und kam mit ihm wieder zurück. Als mein Vater sich von uns abwendete und meinen Bruder gesucht hat, da wäre mir nicht im Traum dieser Gedanke gekommen, Papa, warum lässt du uns jetzt hier allein? Warum vernachlässigst du uns jetzt gerade und gehst dem einen nach? Als ich ihn sah, wie er mit dieser Intensität der Liebe dem einen, meinem Bruder, nachging, wusste ich, wenn ich mal verloren gehen würde, würde er mich mit der gleichen Intensität suchen wie mein Bruder auch. Die Liebe zum einen zeigt letztlich, wie man alle Menschen liebt. Und die Familie fühlt sich sicher, wenn der Leiter der Familie, jetzt in dem Fall der Papa, dem einen Aufmerksamkeit schenkt. Das übertragen auf die Zwölfergruppe, auf die Jüngerschaftsgruppe, das übertragen auf die Gemeinde. Die Gemeinde fühlt sich sicher, wenn der Pastor dem einen nachgeht. Denn mit der Liebe, wie man den einen dann umsorgt, versorgt, werden die anderen wissen, okay, diese Liebe ist im Herzen des Leiters. Und daher sehe ich Jesus am Kreuz hängen und er schaut mich an. Also die Beziehung zwischen Jesus und mir ist gerade so, dass ich den Eindruck habe, warum bevorzugst du mich? Es fühlt sich an, als ob er mich mehr liebt als dich. Und das tut er natürlich nicht. Aber er schafft es, diese Liebe mir zu kommunizieren, als wäre ich der Einzige hier auf dem Planeten. Er schafft es, mir diese Liebe zu kommunizieren am Kreuz und ich glaube, er würde am Kreuz von Golgatha sterben, auch wenn ich der einzige Mensch hier auf dem Planeten wäre. Jesus würde für dich sterben, auch wenn du der einzigste Mensch hier auf dieser Erde wärst. Und ich glaube, das ist eine Schönheit, die wir natürlich alle sehnlichst uns wünschen, dass man mit uns so umgeht, dass der Ehemann nicht sein Herz bei vielen Frauen hat, sondern bei der einen. Was ein Kriterium für den Ältestendienst ist. Mann einer Frau, dass man weiß, der hat sein Herz bei einer Person. Dass ich meine vier Kinder ansehe, als wären sie nur Einzelkinder. Und dann nimmt Jesus diese Geschichte, und die werde ich, wie angekündigt, nur streifen können, nur Prinzipien ausarbeiten können. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorbei. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Und dann ist die Story vorbei, und Jesus ist wieder im Gespräch mit dem Gesetzesgelehrten und fragt ihn: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen war, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm hin: Geh hin und tue oder handle du ebenso. Er hat ja gesagt: Tu das und du wirst leben. Geh hin und tue es genauso. Und jetzt ist die Geschichte vorbei, und wir wissen nicht, wie der Gesetzesgelehrte reagiert hat. Aber vielleicht ist das gar nicht wichtig. Vielleicht ist es wichtig, jetzt uns selbst zu fragen, mich selbst zu fragen: Wie würdest du, wie würde ich reagieren? Der Priester kommt praktisch vom Gottesdienst nach Jericho, von Jerusalem nach Jericho, diese 700 Höhenmeter oder vielleicht sogar mehr, 1000. Ah ja, Jerusalem 700 über dem Meeresspiegel, Jericho 400 unter, 1100, das ist also den Berg hinab. Und dann ist der Mann dort, der zusammengeschlagen wurde, und der Priester macht einen Bogen um ihn, der Levit auch so, der barmherzige Samariter nicht. Die Frage hier an dieser Stelle: Der Priester hatte gerade Gottesdienst. Vielleicht hat er gepredigt, in unserem Bild gesprochen, in unserer Situation gesprochen. Wenn er kurz Zeit später nicht Nächstenliebe in seinem Herzen hatte, hatte er während der Predigt Nächstenliebe in seinem Herzen? Nein. Vielleicht hat er theoretisch darüber gesprochen. Aber in der Praxis erkennt man, ob die Theorie wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Der Lobpreisleiter, der Levit, der wird wahrscheinlich dort auch sichergestellt haben, dass der Gesang gut organisiert ist. Aber auch er macht einen Bogen. Wird er beim Lobpreisleiten Nächstenliebe in seinem Herzen gehabt haben? Und jetzt meine Frage an dich: Wessen Predigt würdest du in diesem Gottesdienst gerne hören? Die des Priesters, die des Leviten oder die des barmherzigen Samariters? Und ich glaube, wir würden alle sagen, wir würden gerne den Samariter hören wollen, wie er über Nächstenliebe spricht. Denn er hat es umgesetzt. Und natürlich können wir jetzt hier nicht auseinandergehen mit diesem moralischen Appell, mit dieser Werksgerechtigkeit: Geh hin und handle ebenso. An dieser Stelle braucht es dieses Verständnis des Evangeliums, was deutlich macht: Wir können es nicht. Wir können es nicht. Also wenn es hier heißt: Geh hin und handle du ebenso, dann braucht es diese Reaktion zu sagen: Jesus, ich will, aber ich kann nicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da habe ich zur Veranschaulichung einen Handschuh mitgebracht, der das tiefere Prinzip verdeutlichen will. Und zwar habe ich hier den Handschuh, um deutlich zu machen, dass die Hand im Handschuh die eigentliche Kraft ausübt. Wenn das jetzt ein Torwarthandschuh wäre, dann würden wir ja den Manuel Neuer feiern, dass er den Ball gehalten hat und nicht den Handschuh selbst. Wenn Jesus diese Hand ist und ich praktisch nur der Handschuh, dann setze ich mein Vertrauen auf Jesus und werde mein Handschuh, mein Leib nach Römer 12, 1 und 2 ihm zur Verfügung stellen, sodass er in mir, in dieser Krippe geboren werden kann, also in meinem Leib lebendig werden kann. Und dann, also wir wissen, ohne mich, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Aber mit Christus in mir, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt, ist Jesus jetzt in mir. Und da ist die Frage jetzt, Jesus, wer ist für dich der Mitmensch in meinem Leben? Ist das logisch? Also ich bin ja dann nur noch der Handschuh. Jesus in mir steht jetzt vorne und predigt. So, wenn dieser Jesus jetzt sich in Bewegung setzt, weil er nicht tot ist, sondern auferstanden ist, zu wem würde er als erstes gehen und diese Liebe weitergeben? Richtig, zum Vater. Er würde mich dazu bringen, dass ich den Vater im Himmel von ganzem Herzen, ganzer Seele lieben kann. Und dann den Nächsten. Wer ist der Nächste in meinem Leben? Wer ist der allererste Nächste? Wer ist mein Mitmensch? Und es kann nur einen Namen geben. Es ist die Moni. Richtig. Es ist die Moni. Sie ist mein allererster nächster Mensch. Und dann die Kinder. Die Definition nach dieser Geschichte ist, der Nächste ist der, der dir auf dem Weg liegt. Und mir liegen ständig vier im Weg. Und das sind die vier. Das sind die vier Kinder. Aber dann, wer ist dann mein Nächster? Und das Bild gebe ich euch mit für 2026. Gib dich Christus ganz hin und schau mal, wen er jetzt nach dem Ehepartner, sofern ein Ehepartner da ist, oder Kinder, sofern Kinder da sind, dann aufsucht. Und du wirst dich wiederfinden in Wohnzimmern, wo du gar nicht geplant hast, hineinzugehen. Du wirst dich wiederfinden in Krankenhäusern, wo du Menschen besuchst, die du gar nicht geplant hattest, vorher zu besuchen. Du wirst bei Menschen häufiger sein, die du vorher vielleicht gar nicht gesehen hast. Aber Jesus liebt den Mitmenschen und er weiß, wer es ist und wird dich zu diesem Mitmenschen führen, sodass du am Ende 2026 sagen kannst, in diesem Jahr 26 war die Liebe zu meinem Ehepartner nochmal viel stärker, die Liebe zu den Kindern viel stärker, die Liebe zu Max, Moritz, you name it, Jesus wird den Namen dir schon mitteilen. Und dann werden wir vielleicht Zeugnisse hören von Menschen, die über diese Liebe Gott kennengelernt haben und zu diesem Ticket gekommen sind, ja, zur Vergebung ihrer Schuld gekommen sind, zum Kindschaft Gottes gekommen sind, errettet sind für die Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten und wenn es möglich ist, lasst uns doch dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, wir beenden das Jahr 25 und blicken zurück und merken, okay, da ist einiges passiert, Herr, und man könnte jetzt ganz schnell andere beschuldigen, aber du schenkst uns heute den Moment, dass wir auf uns selbst blicken. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns vergibst, diese Lieblosigkeit letztlich, dass da, ja, so manche Situation war, wo man hätte hingehen sollen und nicht den Bogen drum machen würde. Und Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt das Jahr abschließen können, dass du uns einen Neuanfang schenkst. Und ich bitte dich, dass jede und jeder hier im Raum diesen Schritt des Glaubens geht, sich völlig dir anzuvertrauen, sodass du die Leiber, die jetzt hier im Raum sind und vielleicht über den Livestream uns verfolgen, führst zu den Menschen hin, zu dem Mitmenschen hin, sodass wirklich Einzelnen geholfen wird, ganz konkret. Und ich danke dir, dass wir hoffen dürfen, dass diese Liebe das Land überflutet und dass es wirklich eine große Umkehr geben wird in unserem Land. In Jesu Namen bete ich. Amen. Nimm doch Platz.